Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Okay, wir kommen mal zum Ernst des Lebens.
Arbeitspflicht, härtere Sanktionen, schwarze Schafe. Roland Koch ist mal wieder vorgeprescht.
Ich wache auf und kratze mehr am Bauch.
Niemand darf vergessen, Hartz IV kostet den Steuerzahler mehr als die Sozialgesetze zuvor. Aber es muss dann eben auch gewährleistet sein, dass er an der richtigen Stelle ankommt.
Hartz IV.
Da gab es nichts, gar nichts. Es gab keine Arbeitsangebote. Es gab zweimal einen 1,50 Euro Job, der mir angeboten wurde. Den habe ich auch erledigt. Aber selbst die Angebote kommen gar nicht mehr rein. Also es ist faktisch nichts da.
Wenn ich in Deutschland keine Beschäftigung finde, wenn ich mich anstrenge, dann bekomme ich die Hilfe selbstverständlich weiter und es gibt keine staatliche Begrenzung. Punkt. Das, was wir hinkriegen müssen, ist, dass das niemand als eine Legitimation ansieht, weniger sich anzustrengen.
Es gibt natürlich Drückeberger, aber das ist eher im Promillebereich.
Ich und mein Hartz IV.
Der hessische Ministerpräsident und die arbeitsscheuen Drückeberger, die sich Hartz IV erschwindeln. Es gibt auch eine handfeste Statistik, die neue Aufregung zu belegen scheint, vorgelegt von der Arbeitsagentur. Die Statistik sagt, die Fälle, in denen ermittelt wird wegen Leistungserschleichung, schönes Wort, nicht wahr? Also diese Fälle sind um 1,8% gestiegen. Boah, 1,8%. Aber Vorsicht, nicht 1,8% der Hartz-IV-Empfänger, sondern 1,8% der Verdachtsfälle. In konkreten Zahlen sind das um die 2500 Fälle. Verdachtsfälle, wie gesagt. Bei knapp 6,5 Millionen Hartz-IV-Empfängern. Wir reden also über etwa 0,35 Promille der Hartz-IV-Empfänger. Das ist nicht mal beim Alkoholspiegel relevant. Statistische Signifikanz ist jedenfalls etwas anderes. Aber Politiker müssen ja nicht unbedingt Statistiken lesen können. Was sie schon können sollten, ist aber Gesetze verstehen. Aber auch das klappt nicht immer. Das sieht man daran, dass die Hartz-IV-Reform jetzt wieder reformiert werden muss, hat das Bundesverfassungsgericht verlangt. Die Jobcenter nämlich sind verfassungswidrig. Was tun? Darüber streitet wiederum der hessische Ministerpräsident, diesmal mit der Parteikollegin im Berliner Arbeitsministerium. Die blockierte Reform, Hartz-IV und kein Ende, der Tag in HR2 Kultur. Gestern stand es in dicken Lettern auf der Bild-Zeitung, so wird bei Hartz-IV abgezockt. Heute ist die Schlagzeile etwas kleiner, aber es gibt sie auch auf der ersten Seite. Hartz-IV-Empfänger haben mehr Geld als Geringverdiener. Seit Wochen jetzt ist die Boulevardpresse mal wieder dabei, den angeblichen Missbrauch der Stütze für Langzeitarbeitslose anzuprangern. Wie damals bei Florida Rolf gibt es auch jetzt wieder einen Protagonisten. Arno Dübel heißt der, der sich zum Faulenzen bekennt. Die Schmarotzer-Kampagne läuft. Peter Zudeck.
Heute Abend ist er bei Kerner in Sat 1. Am 12. Januar war er bei Maischberger in der ARD, am 26. Januar in der Münchner Runde im Bayerischen Fernsehen. Und was ist mit Beckmann, Plasberg, Illner, Anne Will? Schlafen die oder haben wir es schon verpasst, das große Ereignis Arno Dübel auf allen Kanälen, auf allen Wellen? Was für ein Fressen für die Krawallmedien, wobei Maischberger dieses Mal ganz vorne lag und die Bild-Zeitung hinterher dackeln musste. Immerhin, Deutschlands frechster Arbeitsloser sorgte einige Tage für die Wut, die der Boulevard gerne mal inszeniert, wenn gerade nichts los ist. Merkwürdig, vor 2,5 Jahren, im September 2007, war Arno Dübel noch Deutschlands glücklichster Arbeitsloser. Unter diesem Titel gab es in der neuen RTL-Doku-Soap Deutschlands schrägste Typen einen Dreiteiler über ihn und keiner regte sich auf. Alles Filmmaterial, auch die Party zum 30-jährigen Arbeitslosenjubiläum, stammt von 2007. Hat Bild die Story damals verschlafen? Jetzt jedenfalls scheint es an der Zeit, aus einem ziemlich abgedrehten Typen einen Modellfall zu machen. So sind sie doch alle, die Hartz-IVer, liegen uns auf der Tasche und werden auch noch frech. Diese Art von Volkesmeinung lässt sich leicht rauskitzeln. Sie ist in Leserbriefen an Bild und andere und vor allem in Internetblogs zu besichtigen. Und für alle, denen sowas zu dämlich ist, tritt Roland Koch auf und erzählt, dass es ja doch Missbrauch gebe, den man auf Dauer nicht kommentarlos hinnehmen dürfe. Weil doch die Leistungen für Arbeitslose aus dem Steuergeld aller Bürger bezahlt würden. Dummerweise ist zurzeit auf politischer Ebene so viel los, dass die Kampagne schon wieder abebbt. Sie wird nicht so erfolgreich sein wie die Geschichte über den angeblichen Sozialhilfeschnorrer Florida Rolf im Sommer 2003, die zu einem beispiellosen Medienrummel und innerhalb von 2 Monaten zu einer Änderung der Sozialgesetzgebung führte. Auf den Nachfolgestories über Karibik-Klaus und Mallorca-Karin blieb Bild allerdings sitzen, weil andere Medien nicht mehr mitziehen wollten. Noch erfolgloser aber sind die regelmäßigen Versuche, wenigstens ein bisschen Hirn mitarbeiten zu lassen in der Debatte um staatliche Leistungen, Drückebergerei und Missbrauch. Im Dübeltrubel versuchte der Münchner Arge-Chef darauf hinzuweisen, dass die Missbrauchsquote in seinem Beritt bei 2% liegt. Anfang dieser Woche teilte die Bundesagentur für Arbeit mit, dass der Missbrauch bei Hartz IV im vorigen Jahr zwar leicht angestiegen sei, dass die Quote insgesamt aber immer noch unter 2% liegt, nämlich bei 1,9%. In der Krawallpresse kam das als Rekord bei Hartz-IV-Betrug an. Und Roland Koch fühlte sich bestätigt. Wie hoch der Missbrauch bei Millionensubventionen und Steuervergünstigungen ist, wird statistisch nicht erhoben. Vermutlich liegt der gesellschaftliche Schaden so hoch, dass man davon lieber die Finger lässt. Bloß nicht dran denken, heißt die Devise. Immer nach dem schönen Motto von Kurt Götz: Denken ist allen erlaubt, doch vielen bleibt es erspart.
Peter Zudeik über die Schmarotzerkampagne der Bild-Zeitung und anderer ihr nahestehender medial präsenter Vertreter. Professor Stefan Lessenich, Soziologe an der Universität Jena und Autor des Buches Die Neuerfindung des Sozialen. Guten Tag.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Lassen Sie uns über das eher Unsoziale reden. Wie kommt es eigentlich, dass solche Kampagnen wie das eben gehörte immer wieder auf fruchtbaren Boden fallen? Hat das etwas mit Neid zu tun? Die Arbeitenden neiden den Arbeitslosen die Zahlung ohne Gegenleistung?
Ja, man wundert sich in der Tat, dass immer wieder solche Kampagnen, die sich ja regelmäßig wiederholen, auch schon seit vielen Jahren, dass die irgendwie immer wieder zünden, und sie zünden ja vermutlich, weil sonst würde zum Beispiel die Bild-Zeitung nicht auf solche Schlagzeilen setzen. Und in der Tat ist Neid oder vielleicht auch ein Ärger und Wut über Zahlungen an angeblich nicht leistende oder nicht arbeitende Personen in dieser Gesellschaft eine wichtige Triebkraft und Triebfeder vermutlich. Ich glaube aber auch gerade in der aktuellen Situation ist dieser Neid auch eng verkoppelt, und das kann man, glaube ich, auch ansonsten oft sehen, verkoppelt mit Angst, nämlich Angst vor dem eigenen Absturz, vor einer Zukunft, die nicht mehr so gesichert ist, gerade für die Mittelschichten wie in der Vergangenheit. Und da gehen, glaube ich, Neid, Angst und Wut eine ungute Verbindung ein.
Also man schimpft oder lässt schimpfen auf die in den prekären Situationen lebenden Arbeitslosen, die Hartz-IV-Empfänger sein müssen, weil es wollen die ja wahrscheinlich auch nicht alle sein. Und dahinter steckt dann der Wunsch, sich auch von denen abzusetzen?
Ja, also ich glaube, erstmal in der Umschreibung der Gruppe, wie Sie gerade schon gesagt haben, also es wundert ja auch immer, dass immer wieder verfängt, irgendwie einzelne Personen für die Gesamtgruppe dann auch repräsentativ dann darzustellen und dann zu behaupten, die wollten alle nicht arbeiten, und das sei sozusagen ein verbreitetes Phänomen. Und in der Tat ist der Abgrenzung von denen, wird ja dann auch häufig so gesagt, hart arbeitenden Steuerzahlenden auf der einen Seite und den Arbeitsunwilligen und dann eben von den Steuerzahlungen der anderen hart arbeitenden Lebenden auf der anderen Seite. Das ist sehr stark verfestigt, und ich glaube tatsächlich, dass die Abstiegsangst oder die zunehmende Prekarität von Lebenslagen das nochmal befördert. Aber das haben wir auch schon vor 10, 15 Jahren erlebt, dass solche Abgrenzungsstrategien immer sehr gut ziehen.
Ist so eine Drohung mit dem gesellschaftlichen Abstieg, also heute ist es ja anders als vor 10, 15 Jahren, dass man innerhalb von einem Jahr da sein kann, ist diese Drohung eher Kitt oder ist die eher Spaltung für eine Gesellschaft?
Diese Drohung ist erstmal, denke ich, wirkt sie unmittelbar und kurzfristig vielleicht als Kitt. Interessanterweise haben wir, ich würde sagen, einen Doppelkitt jetzt in den letzten Wochen und Monaten erlebt, weil wir hatten ja auch Kampagnen gegen die gierigen Manager, also sozusagen Asoziale am oberen Ende der Sozialstruktur, und wir haben die Arbeitslosen, die abzocken am anderen Ende, und ich glaube, beides kann auch als Kitt wirken in der Abgrenzung gegen die, die das Gemeinwohl schädigen, sei es ein Herr Nonnenmacher von der HSH, der riesige Abfindung bekommt, oder eben der Arbeitslose, der zwar kleine Summen, aber eben auch ungerechtfertigterweise bekommt. Ich glaube aber, dass so ein Kitt auch bröckeln kann, und je größer die Gruppen werden, die ausgegrenzt werden und von denen behauptet wird, sie würden nicht arbeiten wollen oder nur abzocken, nur schmarotzen und so weiter. Je größer diese Gruppen werden, umso mehr wird aus dem Kitz dann eben auch ein Spaltungsferment.
Wenn man schaut, wie viel Arbeitsfähige, also die Menschen, die arbeiten können, es gibt in Deutschland um die 40 Millionen, und dann sieht, dass inzwischen 6,5 Millionen Hartz IV bekommen. Man muss ja die dazu zählen, die noch Stütze bekommen, zusätzlich zum Arbeitslohn, der zu gering ist, um davon zu leben. 6,5 Millionen, das ist dann schon eine ganze Menge.
Allerdings, Liberale würden Ihnen dann sofort sagen, ja, die sind durch den Sozialstaat selbst produziert. dass es so viele gibt, die sozusagen von Stütze leben oder von öffentlicher Unterstützung, hängt damit zusammen, dass die Unterstützung zu hoch ist im Vergleich zu den Arbeitslöhnen. Und wenn man da noch weiter senken würde, dann würde man auch wieder mehr Leute in Arbeit zwingen. Das ist das eine. Das andere aber aus meiner Perspektive ist so, tatsächlich 6,5 Millionen Haushalte, könnte man sagen, sind ausgegrenzt von der Erwerbsgesellschaft. Und es ist schon erstaunlich, dass hier wirklich behauptet werden kann, all diese 6,5 Millionen Personen oder große Teile von ihnen hätten Verhaltensprobleme, ja, würden sich nicht genug anstrengen, nicht aktiv genug sein, nicht eigeninitiativ genug und so weiter und könnten doch, wenn sie wollten. Ich wundere mich, dass solche Argumente tatsächlich noch verfangen.
Wenn das aber jetzt wieder hochkommt und solche Kampagnen gefahren werden, was bedeutet das? Wird da die Spaltung der Gesellschaft, die Sie ja schon sehen, wird die noch weiter vertieft oder wird da irgendwas vorbereitet?
Also meines Erachtens und jetzt ohne irgendwie jetzt allzu schwarzmalen zu wollen, aber ich glaube, wir können davon ausgehen, dass nach der im Mai zu erwartenden Steuerschätzung, nach der Nordrhein-Westfalen-Wahl, wenn dann im Herbst und zum Winter hin die Arbeitslosenzahlen nach Auslaufen von Kurzarbeiterregelungen auch so und so weiter dann nochmal steigen werden, dass wir schon nochmal mit harten Einschnitten oder jedenfalls Diskussionen auch über harte Einschnitte in Sozialleistungen zu rechnen haben. Und ich glaube schon, dass das, was wir jetzt erleben, auch schon die Vorbereitungs- und Begleitmusik ist für solche Prozesse, in denen also nochmal diejenigen, die von der Krise am meisten betroffen sind, dann auch nochmal dafür ein zweites Mal oder ein drittes Mal zahlen sollen. Und ich glaube, hier wird tatsächlich auch eine weitere Spaltung der Gesellschaft schon angekündigt und vorangetrieben, ja.
Professor Stefan Lessenich, Soziologe an der Universität Jena und Autor des Buches, das hiermit empfohlen sei, die Neuerfindung des Sozialen. Vielen Dank.
Dankeschön.
Der Tag sucht Beisitzer. Wir sind ein junges, dynamisches Team, das sich durch Mitteilungsfreude und Meinungsstärke auszeichnet. Zur Ergänzung suchen wir jemanden, der nicht telefoniert oder schwadroniert, sondern einfach da ist. Ihre Stärken? Unbeweglichkeit, Bescheidenheit und Phlegma. Sie verfügen über ein gutes Sitzfleisch, ein unauffälliges Äußeres und keinerlei EDV-Kenntnisse. Langjährige Praxis im Stubenhocken oder einer vergleichbaren sitzenden Tätigkeit sind erwünscht, Sprachkenntnisse eher störend. Ihre Aufgaben bei uns: im Team vorhanden sein, Anwesenheitslisten zieren und innerredaktionelle Prozesse auch über längere Zeit zu begleiten, ohne in sie einzugreifen. Wir erwarten das selbstständige Betreiben von Stoffwechsel, die Bereitschaft, auch komplexe Diskussionen kommentarlos zu beobachten, sich in jeder Art von Räumlichkeit schnell einzusitzen und sich auch unter Hektik nicht in Gespräche verwickeln zu lassen. Bei positiver Entwicklung ermöglichen wir unseren Beisitzern eine Weiterqualifikation zum Vorsitzenden oder Vorgesetzten. Mauerblümchen werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt.
Bewerbungen bitte an den Intendanten. Die blockierte Reform, Hartz IV und kein Ende der Tag in HR2 Kultur. Die nach ihrem Chef, dem ehemaligen Personalvorstand und inzwischen vorbestraften Peter Hartz genannten Gesetzesänderungen Hartz I bis IV führten zu harten Einschnitten in den Sozialstaat, aber auch dazu, dass Arbeitslose derzeit nicht mehr zwischen mehreren Behörden hin und her geschickt werden, um sich ihre Stütze zusammenzuklauben, also die Arbeitslosen, die schon Hartz IV bekommen. Die Sozialverwaltung der Kommunen und die Arbeitsagentur arbeiten zusammen in Jobcentern oder den ARGE genannten Arbeitsgemeinschaften. Nur noch ein Ansprechpartner für den Arbeitslosen, aber leider viel Behördenstreit und Abstimmungsprobleme hinter den Kulissen, was dann zu fehlerhaften Bescheiden und unzähligen Klagen führt. Und obendrein verboten das Ganze nach dem Grundgesetz. Deshalb muss jetzt neu geregelt werden, bis zum Jahresende, also ziemlich schnell. Die Bundesarbeitsministerin will das Jobcenter-Gesetz umbauen. Der hessische Ministerpräsident will sie daran hindern.
Die Idee hinter Hartz IV ist Hilfen aus einer Hand für Langzeitarbeitslose. Früher war die Bundesanstalt für Arbeit zuständig für die Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenhilfe. Die Stadt oder der Kreis zahlten die Miete und Heizkosten. Mit der Hartz IV-Reform wurden überall Jobcenter gegründet. Die waren jetzt für alles zuständig. Das Jobcenter prüft, ob man überhaupt erwerbsfähig ist. Wenn ja, zahlt es das Arbeitslosengeld II aus. Der Fallmanager, den jeder Langzeitarbeitslose bekommt, versucht, einen Arbeitsplatz zu beschaffen. Notfalls besorgt er eine Kita-Stelle für alleinerziehende Mütter oder er organisiert eine Suchtberatung oder einen Schuldenberater. Dann entschied vor 2 Jahren das Bundesverfassungsgericht, diese Jobcenter sind eine verfassungswidrige Mischverwaltung von Bund und Kommunen. Sie müssten bis Ende 2010 wieder aufgelöst werden. Der damalige Bundesarbeitsminister Olaf Scholz, SPD, und die Arbeitsminister aller 16 Bundesländer schlugen deshalb vor, die Verfassung zu ändern, damit die Jobcenter so wie bisher weiterarbeiten könnten. Im Bundesrat wäre dafür die Zweidrittelmehrheit sicher gewesen und die Große Koalition im Bundestag hätte auch so viele Stimmen zusammengehabt. Plötzlich aber stellte sich die CDU-CSU-Fraktion im letzten Jahr quer, mit dabei auch Angela Merkel. Nein, das Grundgesetz solle nicht geändert werden. Fraktionschef Volker Kauder gab sich unerbittlich.
Die Fraktion hat eine Entscheidung gefällt und die wird nun umgesetzt.
Deshalb wurde der Entwurf von Olaf Scholz auf Eis gelegt. Seine Nachfolgerin Ursula von der Leyen will jetzt die Jobcenter ohne Grundgesetzänderung reformieren. Ihre Idee? Formal sollen die Jobcenter aufgelöst werden, aber die beiden Nachfolgebehörden sollen hinter den Kulissen eng zusammenarbeiten. Der Arbeitslose selbst soll von der Änderung gar nichts mitbekommen. Aber jetzt bekommt sie Gegenwind aus der eigenen Partei. Hessens Ministerpräsident Roland Koch ist dagegen. Es werde einfach nicht gut funktionieren, wenn ein Hartz-IV-Empfänger wieder zwei verschiedene Bescheide von zwei Ämtern bekommt.
Und haben deshalb sehr klar gesagt, wir bestehen darauf, dass wir jetzt eine Grundgesetzänderung bekommen.
Koch fordert seine Parteifreunde heraus. Ohne Hessens Stimmen im Bundesrat kann Ministerin von der Leyen ihr Gesetz dort nicht durchbringen. Denn auch andere schwarz-gelb regierte Länder unterstützen Koch.
Die Arbeitsminister der Bundesländer sind alle 16 schon lange der Auffassung, dass es anders nicht vernünftig gehen kann. Wir haben immer wieder gesagt, wir hören anderen Vorschlägen zu. Irgendwann muss das auch mal zu Ende sein. Wir sehen keine vernünftige Alternative zur Grundgesetzänderung. Und das ist nicht im Interesse der Menschen, dass man dann eine zweitbeste Lösung macht.
Ursula von der Leyen hat selber nichts gegen eine solche Lösung.
Die Forderung nach einer Grundgesetzänderung, für die bin ich offen. Aber dazu braucht man nicht nur eine Zweidrittelmehrheit sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat, sondern es müssen sich alle auch noch auf ein und denselben Text einigen. Das ist in den vergangenen 2 Jahren ohne jeden Erfolg versucht worden.
Aber SPD-Fraktionschef Steinmeier und Kurt Beck, Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, haben von der Leyen jetzt angeboten, ihr zu einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat zu verhelfen. SPD-Fraktionsvize Hubertus Heil.
Ich glaube, man kann sich einigen. Und es gab ja schon mal auch abgestimmte Texte im letzten Jahr. Auf Basis dieser Texte können wir zügig zu einer Lösung kommen, wenn Frau von der Leyen und Frau Merkel ihre eigenen Leute da zur Vernunft bringen. Das heißt, sie müssen sich gegen Kauder durchsetzen und das muss man von der Bundesministerin, die Verantwortung trägt, auch erwarten können.
Die Ministerin aber will jetzt erstmal mit den Unionsministerpräsidenten verhandeln. Für Sonntag hat sie die zu sich ins Arbeitsministerium eingeladen.
Da können wir miteinander diskutieren, was der beste gangbare Weg ist.
Wenn aber Roland Koch stur bleibt und die Unionsfraktion im Bundestag auch, dann gibt es für keine Variante eine Mehrheit. Für die Jobcenter droht dann ein Chaos, denn bis Ende des Jahres muss eine Reform her. Das hat das Bundesverfassungsgericht zwingend vorgeschrieben.
Christoph Keppeler aus unserem Hauptstadtstudio über den Streit zwischen CDU und CDU über die Neuordnungen der Sozialverwaltung Abteilung Hartz IV. Christopher Plass, unser landespolitischer Korrespondent. Guten Tag nach Wiesbaden.
Guten Abend.
Wir wollen jetzt mal versuchen zu klären, was den Streit zwischen CDU-Ministerin von der Leyen und CDU-Ministerpräsident Koch eigentlich befeuert. Vor kurzem war Roland Koch, wir haben es schon gehört, noch in Sachen Schmarotzerkampagne unterwegs. Er hat mitgemacht beim Dreinschlagen auf angeblich faule Arbeitslose. Jetzt will er es ihnen besser einrichten, indem sie nicht wieder zwischen zwei oder zwischen mehreren Behörden hin und her geschickt werden. Was denn nun?
Naja, in der Frage der Reform der Jobcenter ist Koch ganz eindeutig und er tut das natürlich in erster Linie auch aus der Position eines Ministerpräsidenten heraus, der sagt, ich bin letztlich dafür zuständig, dass die Betreuung von Langzeitarbeitslosen einigermaßen reibungslos verläuft und in dem Modell, insbesondere wie es in Hessen praktiziert wird, sieht er eben einen guten Schritt, dass man sagt, es gibt auf alle Fälle eine Zusammenarbeit zwischen Arbeitsagenturen und Kommunen in den Jobcenter nach bisherigem Modell und außerdem in Hessen ein besonders, wie er sagt, vorbildliches Verhalten der sogenannten Optionskommunen. Davon gibt es ja hier in Hessen besonders viele. Deswegen sagt er, das funktioniert alles ganz gut, das könne man bei uns ganz gut beobachten. Und deswegen setzt er sich eben für die Änderung des Grundgesetzes ein, um diesen Status festzuschreiben. Und damit hat er sich öffentlich laut, das muss man auch sagen, gegen die Bundesarbeitsministerin gestellt.
Also zwei Seiten desselben Kochs, der Kampagnenkoch und der ernsthafte Politikerkoch. Erst haut er auf die Arbeitslosen und dann stellt er der Arbeitsministerin ein Bein.
Ja, bei Koch ist ja immer dazu zu sagen, dass er in dieser Diskussion schon jede Menge Erfahrung mitbringt und zum Teil ja fast messianisch auch agiert. Wir erinnern uns ja alle, dass er Anfang des Jahrtausends Wisconsin besucht hat, den amerikanischen Bundesstaat, und nach diesem Besuch ja hier in Deutschland letztlich auch das Prinzip fordern und fördern eingeführt hat und letztlich politisch auch mit durchgesetzt hat. Das heißt, er ist schon dafür, dass insbesondere Langzeitarbeitslose, die Not leiden, denken wir zum Beispiel an viele Alleinerziehende, die kein Betreuungsangebot haben beispielsweise, dass man denen auch hilft. Auch das unterstreicht er immer wieder. Andererseits hat Koch und dann auch mit der ihm eigenen Deutlichkeit, und da nutzt er ja auch gerne bestimmte Medien, auch nach draußen wissen lassen, Missbrauch kommt nicht in Frage, wird mit schärferen Sanktionen belegt. Da meldet sich letztlich auch der alte politische Koch wieder, der natürlich ein bisschen auch nach innen, also in die eigene Partei, ein Signal geben wird. Seht her, ich bin da und ich vertrete auch bestimmte Positionen. Ändert nichts daran, dass er in den pragmatischen Fragen, sprich Reform der Jobcenter, Funktionieren und Funktionsfähigkeit dieser Center tatsächlich auch ganz pragmatisch denkt.
Er hat ja in die Landeshauptstadt vor der Nase, da sitzt er ja. Und die Landeshauptstadt ist ja die größte Optionskommune und da scheint es ja ganz gut zu funktionieren, dass eben die Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur klappt, aber eben die Kommune sich wirklich tatsächlich um die Langzeitarbeitslosen direkt kümmert, mit dem näher dran sein, das sie eben hat. Warum dann nicht gleich komplett dieses Modell? Warum nicht für alle die kommunale Verwaltung der Sozialhilfe? Denn was anderes ist es ja nicht.
Naja, das könnten auch Worte von Roland Koch sein, mit Verlaub. Denn Koch ist im Prinzip dafür, dass man sich von diesen festgeschriebenen 69 Optionskommunen bundesweit, davon 13 in Hessen, löst. Er sagt ja, das sollte man lockern, das sollte man sozusagen möglich machen, dass die Zahl auch sich ausweitet. Und da hat er natürlich im Blick, dass das in vielen Kommunen gut funktioniert und im Übrigen muss man auch sagen, die Zuständigkeit des Landes noch ein bisschen unterstrichen würde, denn es gibt natürlich in dieser Frage auch eine Art Kompetenzgerangel zwischen Bund und Land. Also Koch würde das unterstreichen, hat das übrigens in dem bekannt gewordenen Brief an Frau von der Leyen auch noch mal wissen lassen, dass er gleichzeitig mit einer Änderung des Grundgesetzes auch gerne die Ausweitung der Optionskommunen mit verabschiedet haben würde. Da muss er allerdings wissen, und das weiß er auch, das stößt auf Widerstand, gerade bei den Sozialdemokraten, die halten von der Idee nicht so furchtbar viel. Das wird vermutlich am Ende bei der Reform des Grundgesetzes, bei der Änderung des Grundgesetzes, so wie sie sich abzeichnet, der größte Knackpunkt.
Das heißt, am Ende haben wir eine doch zweifache Verwaltung, die aber vor Ort zusammenarbeiten soll. Und wir haben nicht das Ganze in einer Hand. Der Arbeitslose hat einen Ansprechpartner. Das ist der einzige Vorteil.
Nein, nein, die Grundgesetzänderung soll ja, wenn man so will, so wie Koch sie betreiben möchte, den Status quo, wie er im Moment existiert, festschreiben. Das Bundesverfassungsgericht hat ja 2007 gesagt, so wie es im Moment funktioniert, ist das eine unzulässige Mischverwaltung, weil Bund und Kommunen in dieser Form eigentlich nicht zusammenarbeiten dürfen, beziehungsweise eben auch finanziell voneinander abhängig werden dürfen. Wenn man aber das Grundgesetz entsprechend ändern würde, das ist ja die Logik, dann hat das Bundesverfassungsgericht letztlich auch keine Einwände mehr zu haben in dieser Frage. Und deswegen will man so vorgehen in der Frage der Grundgesetzänderung. Wobei übrigens die Optionskommunen keine Rolle spielen, denn daran haben die Karlsruher Richter auch offenbar keine Bedenken.
Christopher Blass, unser landespolitischer Korrespondent, vielen Dank nach Wiesbaden. Und wir machen gleich weiter mit Michael Kahnert, Richter am größten Sozialgericht Deutschlands, nämlich dem in der Hartz-IV-Hauptstadt Berlin. Guten Tag, Herr Kahnert.
Schönen guten Tag.
Die Karlsruher Richter sagen, die Jobcenter verstoßen gegen das Grundgesetz, also ändern wir das Grundgesetz, damit die Richter die Klappe halten. Das ist irgendwie die Reaktion, die ich da eben entnommen habe aus dem Gespräch. Was sagt ein Richter zu so etwas?
So habe ich das gerade auch verstanden und ich muss sagen, das verwundert mich schon, weil das Bundesverfassungsgericht ja jetzt nicht deswegen die Jobcenter verboten hat, weil man da irgendwelche alten juristischen Weisheiten aus dem Jahr 1949 rausgekramt hat und unbedingt Recht haben will, sondern das hat ja gute Gründe, warum diese Mischverwaltung verfassungswidrig ist. Es ist doch so, bis heute geht sehr viel schief in den Jobcentern. Mhm. Ja, die Zahl der Gerichtsverfahren allein hier am Sozialgericht Berlin hat sich vervierfacht. Und was besonders beunruhigend ist, jedes zweite Gerichtsverfahren geht für die Jobcenter verloren. Das heißt, es passieren enorm viele Fehler. Das Computerprogramm, nur ein Beispiel, funktioniert bis heute nicht fehlerfrei. Ja? Und eine Änderung ist frühestens fürs Jahr 2013 angekündigt. Wenn das bei den Finanzämtern passieren würde beispielsweise, der Bundesfinanzminister würde seines Lebens nicht mehr froh. Wer ist jetzt aber in einer Mischverwaltung der Minister, den man für solche Missstände zur Rechenschaft ziehen kann? Es gibt ihn nicht. Ihre Kollegen von der Berliner Abendschau zum Beispiel haben mal versucht, den Politiker zu finden, der für die Berliner Jobcenter verantwortlich ist. Sie haben ihn nicht gefunden.
Das heißt, Sie konnten ihn auch nicht fragen, warum es nicht funktioniert.
So ist es. Es ist niemand da. Das landet so in einem Wattebausch. Ja? Wenn Sie mal sagen, wer ist denn, wen kann man denn jetzt mal zur Rechenschaft ziehen? Sie finden niemanden. Und das ist das Demokratiedefizit. Das ist ein ganz ernster Vorgang. Das Bundesverfassungsgericht hat ausdrücklich geschrieben, der Bürger muss wissen, wen er bei der nächsten Wahl entweder belohnen oder bestrafen kann, weil er mit dessen Politik nicht einverstanden ist. Und ich frage mich sogar, das ist ja ein Grundpfeiler unseres Staates, ob ich da mit einer kleinen Grundgesetzänderung im Verwaltungsteil überhaupt so einen Grundsatz des Demokratieprinzips überhaupt aushebeln kann.
Jeder, der eine Straftat begehen will, weiß, bevor er das plant, dass es einen bestimmten Richter, einen persönlich zuständigen Richter gibt, der ihn dann nachher aburteilen wird. Hier weiß der Arbeitslose nicht, wer eigentlich wirklich für ihn zuständig ist, und wenn ein Fehler passiert, weiß er auch nicht, wen er da zur Rechenschaft ziehen soll. Das ist das Problem.
Ja, nicht nur der Arbeitslose, sondern auch Leute, die überhaupt in der Politik was machen wollen. Es ist zum Beispiel jetzt auch umgekehrt so. Sie haben ja vorhin in Ihrer Sendung schon genannt, Frau von der Leyen sorgt sich um alleinerziehende Mütter. Da reicht es nicht aus, einen guten Arbeitsvermittler zu haben, sondern man muss auch dafür sorgen, dass die Kinderbetreuung funktioniert. Jetzt ist aber in dieser Mischverwaltung Jobcenter die Kinderbetreuung der kommunale Anteil. Das heißt, die Bundesministerin von der Leyen hat überhaupt keine Möglichkeit, durch ein Machtwort zu erzwingen, dass künftig in den Jobcentern tatsächlich die Kinderbetreuungssorge verbessert wird. Das ist natürlich ein unhaltbarer Zustand, nicht? Es muss doch eine Stelle geben im Staat, die auch mal sagen kann, da läuft was schief, das wird jetzt anders.
Eigentlich wollte ja keiner diese Mischverwaltung. Wir haben sie jetzt nur, weil sich die Parteien damals noch in der schwarz-roten Regierung nicht einigen konnten. Jetzt soll die Mischverwaltung sozusagen grundgesetzlich abgesichert werden, obwohl das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, so geht es eigentlich nicht. Und das wird aber nichts ändern an der Situation. Heute kam eine Meldung über den Rekord, den neuerlichen Rekord bei Beschwerden gegen Hartz IV. Es gibt jetzt im letzten Jahr 193.981 Klagen, die eingereicht worden sind bei den Sozialgerichten. Ich habe das mal alles zusammengerechnet, eine kleine Fünfjahresbilanz, seit es Hartz IV gibt, 690.997 Klagen gegen Hartz IV. Schaffen Sie das eigentlich als Sozialrichter?
Also es ist so, dass viele Verfahren, die jetzt nicht so vorrangig sind, die liegen jetzt länger, keine Frage. Also die ganz eiligen Verfahren, wo es wirklich um existenzielle Nöte geht, die können immer noch innerhalb von wenigen Tagen oder wenigstens innerhalb von wenigen Wochen entschieden werden. Aber dafür müssen andere liegen bleiben. Das ist schon so, zum Beispiel jemand, der ein schwieriges Rentenverfahren hat, wo es nicht unmittelbar um seine Existenz geht, sondern nur noch um die Höhe der Rente oder so, der muss jetzt vielleicht sogar 3 oder 4 Jahre warten, bis das Sozialgericht darüber entscheiden kann. Das ist kein guter Zustand. Deswegen wäre es dringend nötig, die Fehlerquelle an der Wurzel zu packen. Es nützt ja auch nichts, immer endlos weiter Richter an die Gerichte zu setzen. Man muss ja mal gucken, wo kommt es eigentlich her, und muss das in der Verwaltung selber natürlich anfangen, das Problem.
Gut, Sie haben die Quelle ja schon genannt, das ist diese Mischverwaltung. Wer soll es also machen? Sollen es jetzt die Arbeitsverwaltung machen oder sollen es die Sozialverwaltung, sprich die Kommunen, machen?
Na, das ist ja der Streit, der ja von Anfang an, sogar schon im Jahr 2004 entstanden war. Da war Rot-Grün damals noch dafür, es der Arbeitsagentur zu geben, und der Bundesrat mit Schwarz-Gelb war für die Kommunen. Und es gab ja gegen beide Behörden Vorbehalte, nicht? Den Arbeitsämtern ist damals vorgeworfen worden, dass sie ihre Vermittlungsstatistiken geschönt hatten, um besser dazustehen. Den örtlichen Sozialämtern ist vorgeworfen worden, dass sie nicht genug dagegen tun, dass es jetzt schon Sozialhilfeempfänger der zweiten oder dritten Generation gibt. Deswegen schwierige Sache. Es gibt immer wieder auch Studien. Vor ein paar Monaten haben die Optionskommunen eine Studie veröffentlicht, wie toll ihre Arbeit ist. Ein paar Tage später kam sofort die Gegenstudie, dass eigentlich die anderen viel besser sind. von außen traue ich mir das jetzt nicht zu, so apodiktisch zu sagen, wer von beiden. Ich würde nur sagen, wichtig ist, es muss auf jeden Fall nur noch einer sein, damit da klare Verhältnisse sind. Es gibt ja das Sprichwort, viele Köche verderben den Brei, nicht?
Mhm.
Und das Schlimme an dieser Situation ist ja nicht nur, dass der Brei verdorben ist, sondern Sie können hinterher nicht mal sicher feststellen, welcher Koch war es denn, damit es in Zukunft besser läuft.
Michael Kahnert, Richter am größten Sozialgericht Deutschlands, nämlich dem in der Hartz-IV-Hauptstadt Berlin. Recht herzlichen Dank.
Der Tag sucht Bedenkenträger. Wir sind ein junges, dynamisches Team, das sich durch Neugier, Optimismus und Tatkraft auszeichnet. Zur Ergänzung suchen wir jemanden, der vor so viel Naivität nur den Kopf schütteln kann und es auch tut. Ihre Stärken? Desinteresse, Skepsis und sicheres Auftreten gegen Ideen jedweder Herkunft. Sie verfügen über eine mokante Mimik, verdrießliche Ausstrahlung und eine unangenehme Telefonstimme. Sie sind stolz auf alles, was dank ihrer Mitwirkung nicht entstanden ist und können im Idealfall mehrjährige Erfahrung in der Projektverhinderung vorweisen. Ihre Aufgaben bei uns: den Kopf wiegen, die Stirn runzeln, die Nase rümpfen, die Arme verschränken, vor Übertreibungen warnen, Entwicklungen beargwöhnen und in Eigeninitiative laufende Prozesse abwürgen. Wir erwarten, den Unwillen, sich mit neuen Tätigkeitsfeldern auseinanderzusetzen, und Durchsetzungsvermögen gegen Kreative. Sie sollten diese Haltung überzeugend vorleben, um auch andere zu demotivieren. Bei positiver Entwicklung ermöglichen wir Bedenkenträgern die Weiterbildung zu Bremsern, Beckmessern und Querdenkern. Giftschnallen werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt.
Die blockierte Reform, Hartz IV und kein Ende, der Tag in HR2 Kultur. Hartz IV, haben wir gehört, könnte die Gesellschaft spalten. Hartz IV ist die ständige Bedrohung für die Mittelschicht, der Absturz am Rande der Gesellschaft. Hartz IV steht auch auf einer schier endlosen Reihe von Aktendeckeln, hinter denen sich die Klagen gegen das Gesetz oder dessen Umsetzung verbergen. Die Sozialgerichte sind damit noch viele Jahre beschäftigt. Und was hat Hartz IV gebracht, gemessen an dem, was damit erreicht werden sollte? Tobias Klein.
Der August 2002 war besonders im Osten Deutschlands äußerst regenreich. Unglaubliche Mengen Niederschlag bescherten Deutschland damals sein Jahrhunderthochwasser. Einen Tag bevor der Wasserpegel der Elbe in Dresden seinen Höchststand von 9,40 Meter erreichte, übergab der frühere VW-Manager Peter Hartz am 16. August in Berlin dem damaligen Kanzler Schröder einen Katalog von Vorschlägen zur Arbeitsmarktreform. Hartz nannte schon damals konkrete Zahlen.
2 Millionen Arbeitslose weniger in 3 Jahren. Und wenn uns das nicht gelingt, zum 30.06.2005 ein Review, um dann zu sagen, das und das hat geklappt und das hat nicht geklappt.
Die 4-stufige Arbeitsmarktreform trug fortan seinen Namen und mit Hartz IV trat am 1. Januar 2005 die wohl umstrittenste Stufe in Kraft. Die Ziele waren klar formuliert. Insbesondere sollten die Langzeitarbeitslosen wieder in Lohn und Brot gebracht werden. Arbeitslosen- und Sozialhilfe wurden zusammengelegt, um die Bürokratie abzubauen. Und natürlich sollten auch die staatlichen Ausgaben für die Hilfebedürftigen gesenkt werden. Fordern und fördern, auf diese Formel brachten die Macher das Arbeitsmarktgesetz. Mit Hartz IV sollten Anreize geschaffen werden, schneller wieder eine Arbeit zu finden. Wer sich weigert, eine schlechter bezahlte Arbeit anzunehmen, dem droht die Kürzung oder gar die Streichung der Sozialleistungen. Besonders Oskar Lafontaine, 2004 noch SPD-Mitglied, entwickelte sich deswegen zum schärfsten Kritiker von Kanzler Schröder.
Es ist längst Zeit, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Gegenreformpolitik einzuleiten. Und der erste Schritt, der zurückgenommen werden muss, ist nun einmal: Hartz IV muss weg. Nehmt dieses Schandgesetz zurück.
In einem Punkt scheint Hartz IV allerdings Erfolg zu haben. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB, hat herausgefunden, dass die Zahl der erwerbsfähigen Hartz IV-Bezieher von Juni 2006 bis Juni 2009 kontinuierlich gesunken ist. Von 5,4 auf 4,9 Millionen, also um 9,5%. Gleichzeitig ist aber die Zahl der über 55-jährigen Hartz IV-Bezieher um über 17% gestiegen, auf etwas über 700.000. Zudem kann man beim IAB nicht erklären, ob der allgemeine Rückgang nun direkt auf die Hartz-Gesetze zurückzuführen ist oder eher mit der besseren konjunkturellen Lage zu tun hat. Die Kosten für die Sozialausgaben hat Hartz IV jedenfalls nicht senken können. 41 Milliarden Euro sind im Bundeshaushalt 2010 für die Grundsicherung für Arbeitssuchende vorgesehen. Im vergangenen Jahr waren es noch 37,8 Milliarden. Mit ein Grund für die gestiegenen Kosten: Hartz-IV-Empfänger ist nicht mehr so ein starkes Stigma wie einst der Sozialhilfeempfänger. Die Leistungen werden also einfach mehr in Anspruch genommen. Die Ausgaben könnten explodieren, sollte der Hartz-IV-Regelsatz von 359 Euro noch einmal steigen. Aber funktioniert das Prinzip Fordern und Fördern? Zumindest, so die Forscher am IAB, würden sich Arbeitslose schneller wieder um einen Job bemühen, um nicht in Hartz IV abzurutschen. Doch bei arbeitsmarktfernen Leistungsbeziehern scheint es nicht so gut zu klappen. Grund dafür seien häufig fehlende Tagesstrukturen nach langer Arbeitslosigkeit, fehlende Kinderbetreuung oder Schulden- und Suchtprobleme.
Tobias Klein mit einer kleinen Hartz-IV-Bilanz. Wir machen an dieser Stelle weiter mit Ulrich Wallwey, Volkswirt und Vizedirektor des eben schon genannten Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung bei der Bundesagentur. Guten Tag nach Nürnberg.
Ja, guten Tag.
Die Hartz-IV-Reformen oder die Hartz-Reformen insgesamt sind angetreten mit dem Motto Fördern und Fordern, wie eben schon gehört. Hat Hartz-IV auf dem Arbeitsmarkt Ihrer Ansicht nach nachhaltig und dauerhaft etwas verändert dadurch?
Ich denke, man muss drei Punkte an der Stelle hervorheben. Zunächst ist der Arbeitsmarkt vor allem im letzten Aufschwung viel, viel beschäftigungsintensiver gewesen. Mit anderen Worten, wir hatten viel mehr Erwerbstätige, also einen viel stärkeren erwerbstätigen Zuwachs als in früheren Aufschwungphasen und auch einen viel stärkeren Rückgang. Zweiter wichtiger Punkt, die Langzeitarbeitslosigkeit ist deutlich zurückgegangen und schließlich konnten auch offene Stellen einfach auch besser besetzt werden und dabei auch die weniger attraktiven. Mit anderen Worten, da ist doch einiges passiert, auch in eine positive Richtung.
Und die eben erwähnten arbeitsmarktfernen Personen oder Familien?
Ja, bei den arbeitsmarktfernen ist es so, dass natürlich jetzt überhaupt erstmalig ein richtig systematisches Fordern und Fördern stattgefunden hat. Klar ist, dass natürlich Menschen, die lange draußen sind, zunächst erstmal an den Arbeitsmarkt wieder herangeführt werden mussten. Wir haben jetzt Transparenz sozusagen über die Probleme, die diese Menschen haben, über die Stärken und Schwächen. Und wir haben natürlich jetzt auch die Möglichkeit, sozusagen auch da dann die richtigen Maßnahmen zu treffen.
Ihre Aufgabe ist ja auch herauszufinden, wo die Schwachstellen sind. Wo sind die?
Die Schwachstellen sind auch an der Stelle zu sehen, dass wir da doch einen Personenkreis haben, der extrem heterogen ist. Wir haben ja da auch Erwerbstätige im System, die im Grunde da nicht ihren Lebensunterhalt erwirtschaften. Es wurde ja eben auch schon im Beitrag gesagt, wir haben ältere Menschen, wir haben jüngere, wir haben Menschen, die gesundheitliche Probleme haben, Schuldenprobleme haben, die Wohnungsprobleme haben. Und da ist noch ein riesiges Problem, sozusagen in den Bedarfsgemeinschaften diesen komplexen Problemlagen auch entsprechend Rechnung zu tragen, dieses auch so zu individualisieren, dass das Förderpaket richtig passt. Ich glaube, das ist der eine Punkt.
Ja.
Und der zweite Punkt, die zweite wichtige Schwachstelle, die betrifft eigentlich nicht so sehr das System selber. Es betrifft also eher die Flankierung. Wir beobachten immer noch, dass es in nennenswertem Umfang Bildungsarmut gibt. Es gibt also, wenn man so will, Nachschub ins System durch junge Leute, die nicht richtig gut gebildet und ausgebildet sind. Und es fehlt immer noch an Kinderbetreuung. Gerade auch die Erwerbsmöglichkeiten für Eltern sind immer noch sehr eingeschränkt.
Und die Altenbetreuung, ich habe auch gehört Beispiele von Menschen, die zum Beispiel nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, weil niemand ihre alten Eltern betreut.
Das ist genau dasselbe Thema, also dass auch hier natürlich gesellschaftliche Voraussetzungen eigentlich dafür gegeben sein müssen, dass gerade auch natürlich dieser Personenkreis, der hier zu den Bedürftigen zählt, überhaupt die Möglichkeit hat, einer Erwerbsarbeit nachzugehen. Also da sind eher soziale Flankierung nötig, die aber nicht innerhalb des Systems geleistet werden können, sondern die gesamtgesellschaftliche Aufgaben sind.
Das ist das, was wir auch schon angesprochen gehört haben in der Sendung. Wenn Frau von der Leyen sagt, also hier müssen mehr Alleinerziehende in Jobs kommen, es gibt aber keine Kinderbetreuung, dann wird es nicht funktionieren.
Das ist genau das ist der Fall, dass wir gerade unter den sogenannten Aufstockern relativ viele Alleinerziehende haben. Die können maximal bei den gegebenen Bedingungen eine Teilzeitbeschäftigung realisieren, aber die reicht oft für den Lebensunterhalt nicht, weil natürlich auch noch die Kinder mit zu versorgen sind und dann ist letztlich es nicht möglich, Kosten der Unterkunft und auch noch Lebensunterhalt zu sichern.
Und für solche Leute ist doch dann der Teil Fordern von Hartz IV eigentlich obsolet, oder? Da kann man doch nicht mehr fordern.
Ist genau absolut richtig, sehen wir auch in unseren Befragungen. Diese Menschen sind motiviert, die würden gerne letztendlich natürlich auch ihren Lebensunterhalt auch selber sichern wollen, aber da sind die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen so nicht gegeben.
Und dann gibt es ja noch den Vorwurf, den wir jetzt gerade wieder aus der Bild-Zeitung jeden Tag hören, Hartz-IV-Empfänger verdienen mehr als Menschen, die in regulärer Arbeit sind. Ist das so?
Ja, ich glaube, da muss man extrem vorsichtig sein. Wir haben uns ja damit intensiver befasst. Wenn man diesen Grundsicherungsanspruch mal umrechnet in einen Bruttolohn, dann kommen wir bei einem Single auf einen Bruttolohn von 5 bis 6 Euro die Stunde. Das sind keine Größenordnungen, die letztendlich gewaltig wären. Das Problem entsteht aber dann, wenn wir es mit einem größeren Haushalt zu tun haben, wenn da also meinetwegen noch ein Partner ist, wenn Kinder da sind. Und auch da kommt es dann natürlich wieder darauf an, dass entsprechend Kinderbetreuungseinrichtungen da sind, dass die Schulen auch eine ganzheitliche Betreuung anbieten. Dann ist im Grunde auch beiden Partnern es möglich, letztendlich dann auch dafür zu sorgen, dass die Familie über Wasser ist.
Das heißt, das Ganze die ganze Betreuungssituation hat ja alles mit dem System Hartz IV und ALG II überhaupt nichts zu tun. Das ist ein gesellschaftspolitisches Problem, was außerhalb liegt, was eigentlich erstmal gelöst werden müsste, bevor man überhaupt feststellen könnte oder bevor Sie richtig erforschen könnten, was Hartz IV eigentlich wirklich bewirken kann.
Das ist genau der Punkt. Erst dann wird man letztendlich zeigen können, inwieweit Fördern und Fordern wirklich hilft, weil jetzt im Grunde die Menschen diese Möglichkeit erst gar nicht haben.
Es gibt noch einen Kritikpunkt, der jetzt gerade wieder vom Bundesrechnungshof geäußert worden ist, die 1-Euro-Jobber. Das wären gerade der Staat und die Kommunen, die mit 1-Euro-Jobs reguläre Arbeitsplätze verdrängen.
Also hier haben wir keine Erkenntnisse für eine systematische Umwandlung oder Nutzung dieser Instrumente. Das schließt natürlich jetzt Einzelfälle überhaupt nicht aus. Wichtig ist aber an der Stelle natürlich auch die richtige Auswahl. Wir sprachen ja eben auch schon mal über die arbeitsmarktfernen Menschen. Es geht natürlich genau darum, diesen Personenkreis zu identifizieren. Und dann ist auch ganz klar, jemand, der lange Zeit arbeitslos war, der erst noch in eine Altersstruktur eingewöhnt wurde, der kann im Grunde gar nicht normal Beschäftigte verdrängen. Und das ist natürlich der Punkt, auf den man dann vor Ort achten muss. Es gibt Beiräte, die dafür ja auch eingesetzt sind. Und ich würde da stark appellieren, wirklich die Auswahl sehr, sehr sorgfältig und gewissenhaft zu machen.
Und solchen Leuten würden Sie dann 1-Euro-Jobs anbieten wollen, weil Sie denken, damit binden Sie sie wieder mehr an in diese regelmäßige Arbeitsleistung und so weiter?
Unbedingt, weil für den Personenkreis haben wir im Grunde keine Mittel, weil die direkte Brücke in den Arbeitsmarkt für diesen Personenkreis schlichtweg nicht trägt. Da brauche ich erstmal Instrumente, die Sie letztlich heranführen an den Arbeitsmarkt.
Ulrich Wallwey, Volkswirt und Vizedirektor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung bei der Bundesarbeitsagentur. Vielen Dank nach Nürnberg.
Der Tag sucht Betroffene. Wir sind ein junges, dynamisches Team, dem es Spaß macht, über die Welt da draußen und das Leben zu berichten. Zur Ergänzung suchen wir jemanden, der beides aus eigener Anschauung kennt. Ihre Stärken? Authentizität, Emotionalität und natürlich Betroffenheit. Im Idealfall haben Sie ein mehrjähriges Prekariat absolviert, sind geschieden, chronisch krank, Empfänger staatlicher Leistungen sowie Flut- und/oder Erdbebenopfer. Als Ersatzqualifikation gilt eine blühende Fantasie. Ihre Aufgabe bei uns. Ob beim Streik vor dem Werkstor, in der Herzklinik, in der Warteschlange vor der Arbeitsagentur oder am Stammtisch. Sie sagen genau das, was wir von den Menschen da draußen erwarten. Wir erwarten selbstständige Empörung über die Höhe der Steuern, den harten Winter und eine Vielzahl von Amtsträgern unterschiedlicher Couleur. Sie finden auch zu komplexen politischen und kulturellen Sachverhalten jederzeit deutliche Worte, können überzeugend darlegen, dass die da oben ja doch machen, was sie wollen und beherrschen mindestens einen Dialekt in Wort und Erscheinungsbild. Bei positiver Entwicklung ermöglichen wir unseren Betroffenen eine Fortbildung zum Schwerstbetroffenen oder zum Experten. Wir fördern Bewerbungen des einfachen Mannes auf der Straße. Komplizierte Frauen werden bei gleicher Qualifikation benachteiligt.
Die blockierte Reform, Hartz IV und kein Ende der Tag in HR2 Kultur. Hartz IV, das ist nicht nur ein Gesetz, das sind auch viele, viele Schicksale. Rund 6,5 Millionen Schicksale. Eines schauen wir jetzt mal etwas genauer an. Ursula Meyer stellt uns einen Hartz IV-Empfänger vor.
Peter möchte nicht mit seinem Nachnamen genannt werden. Der Darmstädter ist gelernter Kaufmann. Er hatte sich früher mit einer Firma selbstständig gemacht, dann musste er aber Konkurs anmelden. Peter versuchte es mit anderen Jobs, doch nun steht er schon seit 10 Jahren ohne Arbeit da.
Ich war Sozialhilfeempfänger und vor 5 Jahren kam dann die Arge auf, dieses Hartz IV.
Es hat mir auch keiner mitgeteilt. Ich war da ganz fassungslos, dass ich dann auf einmal jetzt von einer anderen Stelle betreut werde. Auf einmal konnte ich da keinen Ansprechpartner mehr finden, sondern musste mich dann also an der AGE hier in Darmstadt melden.
Seitdem bekommt Peter monatlich statt vom Sozialamt von der AGE rund 360 Euro für Lebensmittel, Kleidung, Busfahrten und Heizkosten. Damit schafft er es gerade so über die Runden, obwohl es mehr Geld ist als vorher. Aber alle Beihilfen, die es früher zusätzlich gab, fallen jetzt weg. Wenn dann noch etwas kaputt geht, weiß Peter oft nicht mehr weiter.
Einen Tag vor Heiligabend hatte ich ein Heizungsproblem. Mir ging nämlich ein Ventil kaputt. Wenn Sie da einen Notdienst holen, müssen Sie den auch erstmal selbst bezahlen. Und Sie bekommen von keiner Stelle eine Hilfe, dass Sie sagen, wir übernehmen die Kosten. Nee.
Von Freizeitaktivitäten ganz zu schweigen. Das Geld ist einfach zu knapp, meint er. Auch bei der Miete knausert die AGE. Denn sie finanziert Hartz-IV-Empfängern nur eine, so wörtlich, angemessene Wohnung. Das war die alte Wohnung von Peter offensichtlich nicht.
Ich musste damals aus meiner ursprünglichen Wohnung raus, weil die war einfach zu teuer.
Jetzt wohnt Peter in einer Sozialwohnung. Früher hatte sich darum das Sozialamt gekümmert, um die Jobsuche das Arbeitsamt. Mit der Einführung der AGEN vor 5 Jahren lag alles in einer Hand. Das sollte vor allem die Arbeitssuche effektiver machen. Fördern und fordern, hieß die Devise. Gefordert haben die Mitarbeiter der AGE, dass Peter monatlich eine bestimmte Anzahl von Bewerbungen abliefert. Sonst wird seine Unterstützung gekürzt. Und die Förderung?
Da gab es nichts, gar nichts. Es gab keine Arbeitsangebote. Es gab zweimal einen 1,50-Euro-Job, der mir angeboten wurde. Den habe ich auch erledigt. Aber selbst die Angebote kommen gar nicht mehr rein. Also es ist faktisch scheint nichts da.
Der Darmstädter findet, dass die AGE die Arbeitslosigkeit nur verwaltet, statt sie zu verringern. Einen Unterschied zum Sozialamt kann er nicht erkennen. Peter macht einen ordentlichen, regen und gepflegten Eindruck. Doch das alles hilft ihm bei der Arbeitssuche nur wenig, zumal er dieses Jahr schon 50 geworden ist.
Also als Best Ager, im besten Alter, wo ein gewisses Wissen da ist, so argumentiert ja die Politik, dass man prima einsetzen kann. Der Markt gibt es nicht her, der Arbeitsmarkt.
Auch die Seminare, die es speziell für über 50-Jährige gibt, nützen seiner Meinung nach nicht wirklich. Seine Chancen, auf dem Arbeitsmarkt noch einmal Fuß zu fassen, schätzt Peter sehr gering ein. Und trotzdem.
Ich will nicht alles 100% verteufeln. Also man wird hier trotzdem aufgefangen als Hartz-IV-Empfänger. Man kann mit dem, was man bekommt, man kann existieren. Ob man das ganze Leben nennt, ist wieder eine andere Sache. Aber man verhungert nicht.
Ein gelernter Kaufmann aus Darmstadt. Früher hieß es mal, als Kaufmann kommst du immer unter. Peter Plöger, nicht der, den wir eben vorgestellt haben, sondern Autor des Buches Arbeitssammler, Jobnomaden und Berufsartisten. Guten Tag.
Schönen guten Abend, Herr Schwinn.
In Ihrem Buch gehen Sie davon aus, dass eine gute Ausbildung nicht vor Hartz IV schützt. Der Leitsatz, lern was Anständiges, dann ist dir ein Job sicher, gilt nicht mehr. So fängt Ihr Buch auch an. Ist das eines aus eigener Erfahrung?
Das ist eigene, zum Teil bittere Erfahrung, ganz genau. Ich habe auch einen Universitätsabschluss gemacht vor 10 Jahren mit Promotion und bin dann im Prinzip durch verschiedene Jobs getingelt, kann man sagen. Ich hatte also auch Aushilfs- und Leihjobs, alles was die atypischen Beschäftigungsverhältnisse so hergeben. Hatte auch kurzzeitig einen Job an der Uni wiederum und bin jetzt eben als freier Autor unterwegs. Ich habe also im Prinzip alle Beschäftigungsformen, die man so machen kann, schon einmal gemacht.
Und waren Sie schon mal kurz vor Hartz IV?
Ja, ich bin jetzt eben als Selbstständiger natürlich immer unter leichter Bedrohung, vielleicht doch in den sozialen Abstieg zu machen, weil mein Einkommen eben knapp an der Grenze liegt. Ich habe auch keinerlei Rücklagen, sodass man schon sagen kann, in gewissem Sinne ja, Hartz IV ist ein ständiges Damoklesschwert, was so über mir schwebt, ja.
Ihr Buch ist wahrscheinlich kein Bestseller, denn das will nicht jeder lesen. Da scheuert es nämlich am Beton. Aber Sie haben eben selber gesagt, Sie sind Akademiker. Auch Die beste Ausbildung hilft offenbar nichts.
Offensichtlich nicht mehr. Nee, dieser Leitsatz, den Sie eben schon zitiert haben, lernen was Anständiges, dann wird aus dir schon was, der scheint heute tatsächlich nicht mehr so uneingeschränkt zu gelten. Das, was uns Papi vor 20 Jahren noch erzählt hat, ist wohl nicht mehr gültig. Also wir haben eben einen steigenden Anteil an Universitätsabsolventen, Akademieabsolventen, die alle in diesen Arbeitssammler-Jobverhältnissen landen, die also häufiger den Job wechseln oder mehrere Jobs nebeneinander haben. Oder sehr viele sind auch solo-selbstständig, das heißt, die haben dann eine Selbstständigkeit aufgenommen ohne weitere Arbeitnehmer dazu.
Und wenn Sie in der Universität, Sie haben es eben erwähnt, da haben Sie ja mal einen Job gehabt, wenn Sie da geblieben wären?
Nun, das stand gar nicht zur Debatte, weil es ohnehin eine befristete Stelle war. Und das ist natürlich auch ein Schicksal, was viele Akademiker auch teilen. Die Stellen sind zum allergrößten Teil befristet heutzutage. Da können Sie dann nicht davon ausgehen, dass Sie dann ewig an der Uni bleiben.
Na, man kann sich durchhangeln von einem befristeten Job an der Uni zum nächsten.
Das geht's, wenn es einen Job gibt, ja, dann ja.
Und da gibt's dann aber auch eine Grenze.
Da gibt es sicherlich Grenzen, natürlich. Die Universitäten sind natürlich auch jetzt nicht die überpotenten Arbeitgeber, die Jobs hätten en masse. Andere Leute wollen natürlich auch nicht an der Uni bleiben. Mhm. Nicht wahr? Die wollen sich sicherlich auch bald in anderen Bereichen selbstständig machen oder angestellt arbeiten und gehen dann schon freiwillig aus der Uni raus. Mhm. Aber das setzt sie dann natürlich letzten Endes auch vor die Situation, was mache ich dann? Und dann kann es eben auch genauso aussehen, dass sie erstmal dastehen und anfangen zu schwimmen.
Und dann gibt es noch das Hochschulrahmengesetz, das sagt, wenn du nach 12 Jahren Mitarbeit an der Hochschule nicht ordentlicher Professor bist, sitzt du auf der Straße, dann können wir dich nicht mehr weiter beschäftigen. So entstehen prekäre Arbeitsverhältnisse, die ständig vom Absturz bedroht sind. Haben Sie auch Rezepte dagegen, was man machen könnte, um das ein bisschen einfacher zu machen für die Jobsammler, von denen Sie einer sind?
Ja, Sie sagen es jetzt schon, das einfacher machen ist, glaube ich, genau das Rezept. Zum einen muss man sagen, diese Arbeitsverhältnisse sind ja nicht per se schlecht oder werden per se auch abgelehnt von den Arbeitssammlern. Da steckt auch eine ganze Menge Vorteil darin, zum Beispiel die große Autonomie in der Zeiteinteilung und in der inhaltlichen Ausgestaltung der Arbeit, die man dann ja auch hat. Die wird ja auch gesucht. Was aber dann dagegen steht, ist, so ein ganzes Raster, ein ganzes Gitter von steuerlichen und sozialsicherungsmäßigen Regelungen, die einfach mehr Blockadesteine in den Weg legen, als dass sie wirklich den Weg frei machen würden.
So eines haben wir schon genannt, das Hochschulrahmengesetz. Nach 12 Jahren bist du raus. Was noch?
Naja, die soziale Sicherung ist ein ständiges Problem. Wenn Sie eben Hunderte von Euro, also einen großen Teil Ihres Einkommens, in die Krankenversicherung und die Rentenversicherung zahlen müssen, dann überlegen Sie sich natürlich schon, mache ich das wirklich mit der Selbstständigkeit oder lasse ich es lieber bleiben? Setze mich dann eben hin und werde Hartz-IVler. Das tun die Leute eben nicht, weil sie sehr motiviert sind und weil sie denken, ich arbeite lieber, als dass ich jetzt da in die soziale Sicherung gehe. Aber nichtsdestotrotz, die Blockaden bleiben natürlich.
Also müsste es niedrigere Schwellen geben, es müsste niedrigere Einstiege in die soziale Sicherung geben.
Niedrigere Einstiege, das ist ein Punkt sicherlich. Und der zweite Punkt ist, es müsste eine flexiblere soziale Sicherung geben, weil die Arbeitssammler sind Leute, die häufiger den Job wechseln oder die eben auch mehrere Jobs nebeneinander haben, die dann auch immer wieder changieren. Das heißt, die soziale Sicherung müsste diesen Jobs eigentlich hinterher und anpassbar sein auf verschiedene, ganz unterschiedliche, diverse Berufsbiografien. Und das haben wir im Moment eben nicht. Wir haben immer noch diese starre Einteilung aus dem alten Sozialstaat zwischen Arbeitnehmern auf der einen Seite, Selbstständige auf der anderen Seite. Dazwischen scheint es nicht zu geben, aber die Arbeitssammler bewegen sich alle in einem Zwischenraum zwischen diesen beiden.
Und das heißt, wenn Sie dann eben mal waren Sie angestellt und haben da fein eingezahlt und dann werden Sie selbstständig und dann zahlen Sie plötzlich nicht mehr ein, das gibt am Ende keine Rente.
Oder 2,50 Mark, ja, ganz genau. Und da haben Sie natürlich auch nichts von. Von daher, Rente ist ohnehin überhaupt gar kein Thema für die meisten Arbeitssammler, weil sie alle sehen müssen, dass sie heute zurechtkommen mit dem Geld, das sie verdienen und mit dem wenigen an sozialer Absicherung, was sie jetzt noch zusammenkratzen können.
Also Sie wollen nicht zurück zum alten Sozialstaat, sondern Sie wollen einen flexibleren neuen Sozialstaat, höre ich.
Ganz genau so ist es. Der alte Sozialstaat blockiert mehr, als dass er wirklich fördert. Ich denke, wir müssen wirklich runter von dem, auch bei diesem Stichwort fördern und fördern. Das ist alles sehr schön gedacht, aber letzten Endes sollte das Fördern dann letzten Endes auch darin bestehen, dass wir Wege frei machen, dass wir da Hindernisse beseitigen und dass wir Flexibilität schaffen für die Leute, die auch arbeiten wollen. Motivation ist nicht das Problem, die ist da. Arbeit ist auch genug da, es ist auch genug Geld da. Es muss aber frei nach unten fließen zu den Leuten, die es dann auch wirklich brauchen, die so flexibel arbeiten wollen.
Peter Blöger, Autor des Buches Arbeitssammler, Jobnomaden und Berufsartisten. Recht herzlichen Dank.
Ich danke.
Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Nachhören und herunterladen können Sie uns unter www.hr2kultur.de. Unsere Themen gibt es auch dort, können Sie bestellen als Newsletter via E-Mail. Oder Sie gehen zu Twitter, dort heißen wir auch der Tag in einem Wort. Tschüss, bis morgen, sagt Florian Schwinn.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.